Borussia Dortmund stürzt in die Krise. Das 1:2 in Augsburg ist der vorläufige Tiefpunkt unter Trainer Nuri Sahin. Die Diskussion auch um seine Person nehmen Fahrt auf. Ist er das Problem? Außerdem, ist Can noch der richtige Kapitän? Was muss besser werden? Und wer den Karren jetzt aus dem Dreck ziehen soll? Gerade im Hinblick auf die schier unendliche Verletztenliste. Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche und ich sag's ganz ehrlich, auf diese Woche hätten wir gerne verzichten können, beziehungsweise auf die Woche, die hinter dem BVB liegt, womit ich in keiner Art und Weise sagen wollte, dass wir auf diese Ausgabe unseres kleinen, aber hoffentlich feinen Podcastes verzichten wollen. Also Manni Sedelbauer und ich, hallo erstmal Manni.
Hi Olli.
Wir freuen uns darauf. Ich glaube, da kann ich für Manni
immer
mitsprechen.
Immer.
Ja, aber was ich meinte, und ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist, die Themenlage, die hätten wir uns etwas anders gewünscht, sowieso, denn selbst wenn man als Kritiker einen Verein so intensiv begleitet, wie wir beide den BVB, und man als Kritiker zwar neutral sein sollte, aber man nimmt natürlich Anteil an den Geschehnissen rund um diesen Club, um den BVB, aber mal völlig unabhängig davon, ich hätte auch nicht erwartet, wenn du, Manni, mich vor einer Woche gefragt hättest, worüber werden wir denn in genau einer Woche sprechen, dass wir uns genau mit den Themen beschäftigen müssen, mit denen wir uns heute leider Gottes beschäftigen müssen.
Ja, tatsächlich. Also wir hatten ja, glaube ich, auch schon in der letzten Folge so ein bisschen unser Bauchgefühl preisgegeben und ich hatte, glaube ich, damals gesagt, ich erwarte ein gutes Spiel gegen Real Madrid, das ist ja klar, Champions League-Gesicht, war ja auch auf einem guten Wege, sage ich mal, so bis zur 55. Spielminute und dann haben wir aber auch beide, glaube ich, schon so ein bisschen Magengrummen gehabt, wenn es Richtung Augsburg geht.
Ja.
Und ja, so ein bisschen wurden wir ja auch darin bestätigt, dass das ein wahnsinnig schweres Auswärtsspiel werden wird. Das war jedem klar, aber dann ja vor allem auch diese Art und Weise und ja die Themen, die dieses Spiel und alles nach sich ziehen, die sind natürlich enorm und ja führt auch dazu, dass die Kritik gefühlt an allem eigentlich extrem aufgelodert ist. An den Trainer natürlich, an einzelne Spieler, an den Kapitän, auch schon an den Sportdirektor bezüglich Kaderplanung und. Also das ist tatsächlich eine turbulente Woche gewesen. Und Olli, wenn ich mir das jetzt angucke, wir nehmen übrigens am Montag 16.20 Uhr auf, wenn ich mir dann überlege, morgen wieder mal auswärts, Olli nur ein Punkt in der aktuellen Bundesliga-Saison in der Ferne geholt, in Wolfsburg K.O.-Spiel im DFB-Pokal und dann am Samstag zu Hause gegen RB Leipzig. Ja, das könnte eine interessante Woche werden. Wie siehst du es?
Ja, also das könnte nicht nur, das wird eine interessante Woche werden, womit ich nicht sagen will, dass ich weiß, wie diese Woche verlaufen wird. Es ist ja tatsächlich auch ein klein wenig eine Wundertüte bei Borussia Dortmund und deshalb versuchen wir heute mal so ein paar Erklärungsmuster herauszuarbeiten. Manni, ich fand es ganz interessant, eines hast du ja schon genannt, diese eklatante Auswärtsschwäche in der Bundesliga, diese Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen. Also in der Liga, muss man tatsächlich sagen, scheint es mitunter eine andere Mannschaft zu sein, die Nuri Sahin da aufs Feld schickt. Damit spreche ich jetzt nicht über taktische Wechsel und personelle Umstellungen. Kommen wir später vielleicht auch noch drauf, ob die immer so hilfreich gewesen sind für die Entwicklung dieser Mannschaft, die im Sommer ja auch auf einigen Positionen verändert worden ist. Aber, und das wurde natürlich besonders dann in Augsburg jetzt deutlich bei dieser 1:2-Niederlage, die komplette Körpersprache, die Überzeugung, die Ausstrahlung dieser Mannschaft, wenn sie denn nicht im Signal Iduna spielt, zumindest in der Fußball-Bundesliga, die ist eine andere und die war, und damit wären wir eigentlich schon bei diesem Augsburg-Desaster drin, die war, fand ich, verheerend. Was mich ein klein wenig überrascht hat, dass sie verheerend war, obwohl man ja gut reingestartet ist in dieses Spiel. Obwohl man ja bei dem, vielleicht ist es tatsächlich gerade auswärts sowas wie ein Angstgegner, der FC Augsburg mit seiner sehr unbequemen Spielweise, neudeutsch sagt man ja immer, wir müssen eklig sein. Also das habe ich sehr, sehr oft in den letzten Monaten und Jahren von verschiedenen Fußballprofis gehört. Der FC Augsburg ist sicherlich nicht angenehm zu bespielen. Aber wenn man doch so reinfindet in so ein Spiel, was ging da in der Mannschaft vor? War es dann ein Déjà-vu, dass man vielleicht geglaubt hat, wow, also wir führen zwar, aber irgendwie, wir trauen dem Braten nicht so richtig, wir trauen uns vielleicht auch selbst nicht so richtig über den Weg. Ich weiß nicht, du hast es sicherlich auch mitbekommen. Ich fand, Julian Brandt hat sehr, sehr tief blicken lassen mit dem, was er nach dem Spiel gesagt hat. Und ein Satz, der hat bei mir so ein bisschen die Alarmglocken schrillen lassen, der lautete nämlich, wir dürfen nicht aufhören, uns als Mannschaft gegenseitig zu vertrauen. Also das lässt, finde ich, wirklich tief blicken, weil da kommen Selbstzweifel zum Ausdruck, finde ich. Und es wird eine Gefahr skizziert, eine Gefahr dahingehend, dass eventuell die Homogenität dieser Truppe leidet, weil sie selber keine schlüssigen Erklärungen dafür haben, was sie auswärts da abliefern.
Ja, genau das ist es. Also wenn jetzt jemand wie Julian Brandt sich hinstellt und gar nicht so explizit danach gefragt wird und von sich aus sagt, ja, wir dürfen nicht aufhören, uns zu vertrauen, dann spiegelt das ja irgendwie wieder, dass das überhaupt zur Diskussion oder zur Frage steht. Und dieses Thema hat er so ein Stück weit damit aufgemacht. Und es lässt auf jeden Fall tief blicken. Also da sind auch bei mir die Alarmglocken direkt angegangen. Das ist schon sehr, sehr beachtlich, wie sich Julian Brandt da geäußert hat. Und also ich kann es mir auch nicht erklären. Du hast diesen Start in Augsburg angesprochen, wo du wirklich früh in Führung gehst. Es müsste dir eigentlich so ein bisschen Rückenwind geben, ein bisschen Selbstverständnis. Und dann bekommst du dieses Gegentor, wo du eigentlich nur Zuschauer warst. Und dann verlierst du dieses Spiel komplett. Und was dann in der zweiten Halbzeit, gerade nach diesem Rückstand dann passiert ist, das war ja einfach nur wild, planlos und so ein Stück weit hatte sowas von Kick and Rush, also der Ball war wahnsinnig viel in der Luft, viele Zweikämpfe geführt und das war natürlich dann genau das Spiel, was die Augsburger haben wollten. Ja, und am Ende verlierst du in Augsburg, wo man wusste, dass es eklig wird, wie du gesagt hast, und jetzt stehst du auf einem Tabellenplatz, wo man auch diesmal wieder festhalten muss, haben wir letzte Woche ja schon, besser sind sie aktuell nicht.
Nein, definitiv. Gibt genau das wieder, was die Mannschaft momentan spielt. Spiegelt genau diese Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen wieder. Und tatsächlich muss man auch sagen, dass vor allen Dingen in Augsburg jetzt möglicherweise auch als Folge der Entwicklung, dieser traumatischen Entwicklung des Spiels in Madrid 2-0 geführt. Am Ende wirst du fast vorgeführt von Real Madrid. Dass das zu deutlichen Zeichen von Verunsicherung geführt hat, überhaupt keine Frage. Was mich bei diesem Augsburg-Spiel schon relativ früh hat zweifeln lassen, dass das trotz der Führung gut gehen kann, war eine Szene. Ich habe dann extra noch mal genau nachgeschaut, bereits in der 9. Spielminute, und zwar eigentlich relativ unspektakuläres Szenario. Der BVB baut das Spiel von hinten auf. Gregor Kobel schlägt den Ball so halb links, alles innerhalb des eigenen 16ers auf Nico Schlotterbeck. Schlotterbeck passt zurück zum Keeper. Die Augsburger, die gerade in der Anfangsphase auch versucht haben, direkt sowas wie Verunsicherung bei Borussia Dortmund rauszukitzeln, indem sie halt sehr früh draufgegangen sind, laufen hoch an. Und was macht Kobel? Spielt den Pass statt, und das wäre die normale, natürliche Reaktion, den Ball einfach aus der Gefahrenzone herauszuschlagen. So nach dem Motto, ja gut, dann können wir diesmal halt nicht geordnet aufbauen, dann machen wir es auch mal schmutzig. Spielt er den Ball 5 Meter nach vorne zu Felix Metscher, der mit dem Rücken zu den anlaufenden Augsburgern steht, und dann wird er direkt scharf angelaufen von Alexis Claude Maurice, mit dem man ja dann anschließend auch noch sehr weitere unangenehme Erfahrungen hat machen müssen, dem Augsburger. Und da hätte im Prinzip der Ausgleich schon fallen können. Und kurz darauf wird Nuri Sahin eingeblendet, der an der Seitenauslinie es einfach nicht fassen kann und fast ausrastet. Und ich habe so gedacht, warum macht der Kobel das in der Situation? Warum geht er da halt nicht auf Nummer sicher? Warum spielt er da so einen, ja, blinden Pass nach vorne? Weil die Mannschaft sich auch, glaube ich, so ein bisschen verzettelt derzeit zwischen dem Anspruch, den sie hat. Der ist durchaus hoch, das nehme ich Ihnen auch ab. Der soll auch hoch sein. Und der Anspruch ist halt, immer einen geordneten Spielaufbau zu finden, auf seine spielerischen Qualitäten zu setzen. Und andererseits einfach den Basics, die du an den Tag legen musst in bestimmten Spielsituationen. Und das weißt du normalerweise instinktiv als Bundesliga-Profi. Das sagt dir dein Immunsystem. Und das Immunsystem müsste geschärft gewesen sein, normalerweise, nach den Erfahrungen von Madrid. Und dann machst du sowas. Und anschließend hat sich das Spiel dann ja auch tatsächlich so entwickelt, dass man wirklich dabei zusehen konnte, wie von Minute zu Minute die Zweikampfintensität beim BVB halt nachlässt. Es gab dann ja wirklich so ab 20, 25 Minuten fast nur noch Ballbesitz in ungefährlichen Räumen. Wie so ein zahnloser Tiger sind sie da aufgetreten. Sie haben überhaupt nicht mehr vorne reingestochen. Die Qualitäten, gerade im Offensivbereich, die kamen überhaupt nicht mehr zum Zug. Und ja, ich glaube, das Problem ist tatsächlich, du hast spätestens durch diese zweite Halbzeit in Madrid richtige Zeichen von Verunsicherung in der Mannschaft dann gespürt. Und die haben sie in Augsburg dann trotz Führung nicht mehr in den Griff bekommen. Also das ist so mein Erklärungsansatz. Ich gebe zu, dass der auch sicherlich hinterfragt werden kann, wenn nicht sogar hinterfragt werden muss, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, Manni. So ein bisschen, es gibt viele verschiedene Gründe, die man jetzt aufzählen könnte, aber so ein bisschen rätseln wir auch.
Total. Also es gibt ganz viele Ansätze und wahrscheinlich ist es auch nicht der eine Grund, sondern spielen ganz viele Gründe mit rein, dass es einfach überhaupt nicht läuft. Aber du hast dieses Real-Madrid-Spiel jetzt schon angesprochen. Lass uns vielleicht da nochmal einen Blick drauf werfen und das so ein bisschen chronologisch diese Woche aufarbeiten. Und was mich eben da wundert, du spielst so eine starke erste Halbzeit gegen den Königsklassengewinner der vergangenen Saison. Und ich war mir eigentlich zur Halbzeit sicher, auch wenn jeder immer vor diesen Comeback-Qualitäten der Madrilenen gewarnt hat und das auch jeder kennt mittlerweile, dass der BVB mindestens einen Punkt holt. Also das stand für mich wirklich völlig außer Frage. Dann wirst du überrollt, was sicherlich ja in der Höhe auch nicht hätte sein müssen. Du hattest ja dann auch noch die Chance bei einem beim Stande von 2-2 von Maxi Bayer, dass der dich sogar dann noch, ich glaube, in der 81. Minute oder so, sogar noch mal in Führung bringt. Und ich glaube, dann nimmt Borussia Dortmund was mit. Also wir dürfen das immer nicht unter den Tisch kehren. Ich frage mich halt, wenn du so eine erste Halbzeit spielst, dass dir das nicht auch in der Nachbetrachtung dann einfach mal so vor Augen geführt wird, dass du da einfach ein bisschen mehr Selbstvertrauen hast. Weil ich finde, Mentalitätsfrage hin oder her, wir sind beide, glaube ich, nicht die größten Fans davon, sie immer zu früh zu stellen, aber irgendwas im Kopf löst ja scheinbar diese Reaktion auf so einen Rückschlag wie in Augsburg dann auch wiederum aus, dass sie einfach dann so komplett wild und von der Rolle agieren. Also dieses Spiel in Madrid, dachte ich zumindest, kann man doch auch irgendwie so als kleinen Rückenwind hernehmen, um dann da einfach wieder weiterzumachen, wo du aufgehört hast. Weil dieses diese Überzeugung, dass du es eigentlich kannst, das hat ja der BVB in fast 60 Minuten gegen Real Madrid im Bernabeu gezeigt. Und das wundert mich dann schon, dass du ja, dass das nicht ansatzweise zu mehr Selbstbewusstsein beiträgt.
Ja, da glaube ich aber, das hängt damit zusammen, dass das Ende in Madrid einfach alles überlagert. Die Diskussionen, die anschließend angestellt worden sind, natürlich auch die Debatte über die, ja, ich drücke es mal vorsichtig aus, etwas unglücklichen Maßnahmen, die der Trainer sicherlich in guter Absicht da versucht hat zu ergreifen. Das muss man schon sagen, das kommt natürlich auch herein. Also ich schicke es gleich vorweg. Nuri Sahin ist für mich nicht der Hauptverantwortliche an dem bislang ja doch eher enttäuschenden Saisonverlauf von Borussia Dortmund. Aber er ist nicht fehlerfrei und er trägt seinen Teil sicherlich auch mit dazu bei. Und wenn ich natürlich wie in Madrid schon in der Halbzeitpause der Mannschaft gegenüber thematisiere, also wenn ich das Gefühl habe, wir kriegen defensiv Probleme, dann werde ich taktisch umstellen, dann erinnerst du die Jungs natürlich daran, also ihr führt zwar hier 2-0, alles gut und schön, habt auch ein gutes Spiel gemacht, aber gut gehen tut es wahrscheinlich doch nicht und deshalb ergreifen wir bestimmte Maßnahmen. Ich glaube, dass dieser psychologische Effekt sogar der viel ausschlaggebende, der viel nachhaltigere war, als die tatsächliche strategische, taktische Veränderung durch seine Maßnahmen. Also wer's dürfte ja mittlerweile jeder mitbekommen haben, aber ich sag's doch mal, er hat halt umgestellt dann von einer Viererkette in der Defensive auf, kann man sich drüber streiten, nennt man es Dreierkette, nennt man es Fünferkette, sind jedenfalls drei Innenverteidiger dann gewesen. Und es ist logischerweise, auch wenn Sahin das abstreitet, ein deutlich defensiveres System und das hatte irgendwo auch zur Folge, natürlich neben diesem Riesendruck, den Real dann da veranstaltet hat, müssen hier nicht über die Qualität von Real Madrid reden, aber der BVB stand sehr, sehr tief. Und das hat damit zu tun gehabt. In erster Linie, glaube ich, aber war es der psychologische Effekt, den das ausgelöst hat.
Ja, das finde ich ganz, ganz interessant, weil ich dir da absolut recht gebe. Ich glaube einfach, dass dieses Signal, was er der eigenen Mannschaft dadurch gesendet hat, der größere Fehler war. Ich glaube, dieser Wechsel Waldemar Anton für Jamie Gittens in der 55. Minute, habe ich auch schon nicht verstanden, gebe ich ganz offen und ehrlich zu, weil für mich Gittens einfach einer ist, der dann in solchen Spielen einfach mal den einen Konter zu Ende bringen kann, mal ins 1 gegen 1 gehen kann, dann im Abschluss erfolgreich sein kann. Habe ich nicht verstanden, auch den Wechsel danach nicht, als man Mahlen auch noch rausgenommen hat und dann Pascal Groß gebracht hat. In einer Phase, wo du komplett überrollt wurdest und jetzt mit Pascal Groß auch kein klassischer Abräumer dann auf dem Platz steht, der da mal dazwischen haut. Also wie gesagt, fand ich nicht richtig, aber wie du sagst, du hast deiner Mannschaft einfach das Zeichen gegeben. Leute, wir versuchen es irgendwie über die Zeit zu bringen. Real wird kommen, die werden uns vor Schwierigkeiten stellen und für mich ist es ein Rätsel, dass man nicht einfach genau so mit der Herangehensweise weitergemacht hat, weil ich bleib dabei, wenn du mutig dort auftrittst, dann kannst du vielleicht was holen. Wenn du aber so ein bisschen Angst hast, da habe ich immer so das Gefühl, das riecht Real Madrid. Und dann spielen sie dich gnadenlos gegen die Wand, wie sie es gemacht haben. Also das Signal, was Nuri Sahin da in diesem Spiel gesendet hat, war definitiv falsch. Ich glaube, Olli, da sind wir uns einig über die taktische Herangehensweise, sage ich. War auch nicht das Cleverste. Siehst du es anders?
Nein, es ist so, ich glaube, dass Nuri Sahin das mittlerweile selber auch so sieht. Er hat ja auch schon von einem Fehler gesprochen, hat jetzt nicht so ganz klar gesagt, also ich habe einen Fehler gemacht, aber er sagt, wenn ich das tue und dann geht das Spiel so aus, dann war es nicht richtig letztendlich. Also er hat das so ein bisschen verklausuliert, aber ich glaube, für jeden, der ihn dabei gehört hat, war das sehr, sehr ersichtlich, dass er da seine Verantwortung, die er gerade in Bezug auf dieses Spiel trägt, nicht geleugnet hat. Möglicherweise hättest du das Spiel auch in der anderen Einstellung, in der alten, wenn du es so durchgezogen hättest, auch verloren. Es ist halt ein Auswärtsspiel bei Real Madrid gewesen. Und es ist dann einfach aufgrund der Chronologie. Du führst da 2-0, du verlierst am Ende 2-5. Das heißt, du wirst ja in den letzten Minuten dann quasi auch noch vorgeführt. Dann hast du auch noch diesen Ballverlust da von Emre Can auch noch, wo dann auch noch mal wieder so eine alte Wunde Emre Can, der ja seit Wochen in der Kritik steht, quasi aufreißt. So, da kommt dann eins zum anderen und du fährst einfach mit einem wirklich beschissenen Gefühl zurück nach Hause. Hast das Gefühl gehabt, wir hätten was ganz, ganz Großes erreichen können, sind daran gescheitert, so, und dann geht es nach Augsburg und dann ist es auch nicht unbedingt leicht, dich mental auf diese neue Aufgabe einzustellen. Nur wie gesagt, da hatte ich dann tatsächlich gehofft, Mensch, nach der Führung, jetzt müsste es doch eigentlich laufen. Schein hat ja dann auch tatsächlich mit einer Ausnahme wieder die Startelf von Madrid in Augsburg auf den Rasen geschickt. Also,
was ja gar nicht mal so,
nein, das fand ich richtig.
So schlechte Ansätze waren, ne?
Fand ich auch. Und irgendwann merktest du, oh, die sind aber im Kopf wirklich tatsächlich nicht frei. Und dann hast du solche Situationen, der Gegner läuft jeden Raum zu, dir fehlt die Überzeugung, dir fehlt der Mut, dann auch mal vielleicht ein gewisses Risiko in den Offensivbemühungen einzugehen. Dann wird die Fehlerquote höher und dann fängst du dir tatsächlich auch diesen Ausgleich. Und ab da war es dann so, dass der Stecker quasi völlig gezogen war.
Ja. Olli, lass uns mal ein bisschen in die, ja, in mögliche Erklärungsansätze gehen, woran es aktuell liegt, weil ich glaube, dass der BVB, ja, man kann es, glaube ich, nicht anders sagen, jetzt in einer, ja, Krise angekommen ist. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen mehr und ich habe es davor angesprochen, die Aufgaben werden nicht leichter, der Druck nimmt weiter zu und ich starte mal mit etwas, ja, Offensichtlichem, was natürlich auch nicht dazu beiträgt, dass ja der Blick in die Zukunft angenehmer wird. Wir sprechen gleich ausführlich über Nuri Sahin, aber Olli, also beim Blick auf Personal kann es einem schon ein bisschen schwindelig werden langsam. Ne? Also heute auf der Pressekonferenz, als Nuri Sahin die Verletztenliste beziehungsweise die Personalliste vorgetragen hat, das hat ganz schön lange heute gedauert. Also wir halten mal fest, bis Mitte November ungefähr werden Karim Adeyemi auf jeden Fall fehlen, Julien Duranville, Gio Reyna, Jan Couto, Niklas Süle und eben seit dem Wochenende vermutlich auch Julian Ryerson, Marcel Sabitzer und Waldemar Anton. Also bei Julian Ryerson hat Nuri Sahin keine große Hoffnung. Da gab es heute noch einen Scan, wie er uns verraten hat. Der geht komplett auf dem Zahnfleisch und bei Waldemar Anton und Marcel Sabitzer zählt, so hat Nuri Sahin gesagt, eben jede Stunde und das wird sehr, sehr knapp. Wenn ich jetzt mal alles zusammenzähle, sollten die drei tatsächlich wirklich ausfallen, dann hast du morgen dabei insgesamt 11 Profi-Feldspieler inklusive Kjell Wädchen und 2 Torhüter. Das ist schon ganz schön dünn.
Ja, das ist brutal und vor allen Dingen, es kommt einem fast ein bisschen unwirklich vor, weil wir, ich kann mich erinnern, das war zum Zeitpunkt Champions League-Auftakt, das Auswärtsspiel in Brügge, es ja da das Problem gab, das Luxusproblem, muss man mittlerweile sagen, dass bis auf Gio Reyna, der ja damals sozusagen dabei war, sich gerade wieder ranzuarbeiten, aus einer Verletzung kam, alle einsatzbereit sein. Auch Serhou Guirassy war fit und so kam es dann auch zu ein paar Härtefällen etc. pp. Und man kann sehen, wie schnell sich das gedreht hat. Und logischerweise, das wirft Fragen auf und die sind durchaus berechtigt, das muss ich sagen, bezüglich der Kaderzusammenstellung. Picken wir mal eine Problemzone heraus. Außenverteidiger. Da wird es jetzt richtig, richtig eng. Da musst du unter Umständen improvisieren. Da hast du kaum noch Möglichkeit als Trainer, wenn da nochmal was passieren sollte, Platzverweis, erneute Verletzung, dann irgendwie von der Bank was zu ändern, quasi keine taktischen Möglichkeiten mehr. Und wenn wir mal im Sommer über den Kader gesprochen haben, und das haben wir ja einige Male, Manni, da kann ich mich noch gut dran erinnern, dass wir gerade über diese Problemzonen im Defensivbereich Außenverteidiger, vielleicht ein bisschen dünn besetzt, plus auch Innenverteidigung, drei, wenn auch gestandene Innenverteidiger zur Auswahl. Das ist, und wir wollen ja hoffen, dass der BVB noch lange auf drei Hochzeiten tanzt, das ist eng. Zu eng? Hätte man das vielleicht wissen können? Hätte man da im Sommer was anders machen können? Was meinst du?
Ich sage jetzt einfach mal ja, weil uns hat das damals ja immer so ein Stück weit gewundert. Nuri Sahin hat dann gesagt, naja, er arbeitet eigentlich ganz gerne mit einem kleineren Kader zusammen. Sebastian Kehl hat auch gesagt, naja, wir sind eigentlich auf jeder Position fast doppelt besetzt. Wir haben auch Möglichkeiten, in unserem System umzustellen, beispielsweise einen Emre Can in die Innenverteidigung zu ziehen und so weiter. Und das Problem war bekannt, beziehungsweise wurde ja auch angesprochen, das kam ja nicht aus dem Nichts, und sie haben sich trotzdem aktiv dazu entschieden, nicht mehr Spieler zu verpflichten und eben bei dem Kader zu bleiben. Jetzt bin ich einfach der Meinung, klar bist du jetzt natürlich wahnsinnig gebeutelt, also das will ich gar nicht abtun, also das ist natürlich Hammer, wenn du drei Spieler in einem Spiel dann verlierst. Allerdings bin ich auch der Meinung, über eine ganze Saison, in der du ja in drei Wettbewerben beziehungsweise dann sogar mit Club-WM in vier Wettbewerben eine Rolle spielen willst, war das von Anfang an einfach zu dünn. Wir haben uns ja, wir haben ja auch dann darüber gesprochen, naja, vielleicht holst du noch einen leihweise für die Außenverteidigung und so weiter. Zumal kannst du dir ja auch nicht sicher sein, dass wirklich jeder überzeugt. Also ich würde jetzt mal sagen, von 10 Spielern kann es auch gut und gerne mal sein, dass 3 überhaupt nicht performen, und dann brauchst du für die auch Ersatz. Also du kannst ja nicht nur sagen, ja, wir hoffen, dass sich keiner verletzt und dann läuft das schon. Also ich fand es riskant, so in die Saison zu gehen, und dass das jetzt natürlich so kommt, da kann vermutlich keiner wirklich was dafür, und trotzdem sage ich, hätte man sich vielleicht mit ja, 1, 2, 3 Spielern, gerade eben auf den Positionen, die du, Olli, angesprochen hast, ja, sich ein bisschen mehr zurücklehnen können. Und das fällt einem jetzt so ein bisschen auf die Füße.
Ja.
Wie siehst du es? Siehst du es so komplett? Weil der BVB, die Verantwortlichen sagen ja immer, naja, wie hätten wir denn ahnen können, dass jetzt 8 Spieler oder so verletzt sind? Da gebe ich ihnen auch recht. Trotzdem, wie gesagt, ich fand es von Anfang an riskant. Wie siehst du es?
Ja, also, dass es ein gewisses Risiko birgt, das war ja von Anfang an klar, denn logischerweise, wer kann damit rechnen, dass 8 Spieler auf einmal ausfallen? Das ist tatsächlich nicht die Regel, aber Verletzungsmiseren hat es immer mal wieder gegeben. Die tauchen meistens immer genau um diese Jahreszeit auf, im Herbst, wenn die Intensität zunimmt, wenn es mehrere englische Wochen hintereinander gibt, gerade was die Muskelverletzungen angeht. Es gibt so ein paar Punkte, die ich möglicherweise ja anders entschieden hätte. Also Tom Rothe abzugeben zum Beispiel, nachdem der bei Holstein Kiel wirklich große Fortschritte gemacht hat. Tom Rothe abzugeben, das war eine harte Entscheidung. Ist allerdings auch ein bisschen darauf zurückzuführen, das heißt letztendlich wahrscheinlich sogar massiv darauf zurückzuführen, dass der Spieler für sich einfach dabei Union Berlin die besseren Perspektiven gesehen hat. Damit liegt er unter Umständen ja auch nicht falsch. Nur den hätte ich gerne weiterhin beim BVB gesehen. Könnte man jetzt derzeit sicherlich sehr, sehr gut gebrauchen. Was die Innenverteidigung angeht, bin ich grundsätzlich immer ein Freund davon, dass ein ambitionierter Verein nach Möglichkeit jede Position doppelt besetzt. Und 3 sind für in der Regel 4 Innenverteidigerposten dann doch einer zu wenig. Das muss man schon so sagen. Gleichzeitig, diese Überlegungen, die ich jetzt anstelle, das sind ja keine Überlegungen, die ich exklusiv habe. Die sind beim BVB auch erörtert worden. Das weiß ich sogar aus Hintergrundgesprächen. Trainer möchten aber auch gerne mal eine überschaubare Gruppe haben im Training. Das heißt, sie möchten einen homogenen Trainer haben und möchten nach Möglichkeit nur mit Spielern arbeiten, von denen jeder eine Chance hat, auch mehr oder weniger regelmäßig zu spielen, zum Kader zu gehören, auf Einsatzminuten zu kommen, damit das Ganze möglichst homogen über einen längeren Zeitraum bleibt. Das ist so ein bisschen der Zwiespalt, in dem die Clubs stehen, weil mit Trainern ist das manchmal nicht einfach. Einerseits wollen die, dass die eigene Trainingsgruppe nicht zu groß wird, dass die Mannschaft homogen ist. Andererseits gibt es Trainer, jetzt nicht Nuri Sahin, aber andere Trainer, die sagen, sobald es Verletzte gibt, oh, wir brauchen da noch, wir brauchen da noch, wir brauchen da noch. Also ein bisschen ist es auch so nach dem Motto, wie du es machst, machst du es verkehrt. Der BVB wird jetzt Probleme haben. Da könnte es schwer werden, diese Probleme aus dem derzeit verfügbaren Personal zu lösen. Und du kannst tatsächlich nur darauf hoffen, dass sich das Lazarett so schnell wie möglich wieder lichtet.
Ja, so ist es. Und das führt natürlich dann auch zwangsweise ein bisschen dazu, dass Nuri Sahin morgen ein bisschen in Wolfsburg improvisieren muss. Also ja. Klar wird für mich sein, Al-Mughira Kabar wird trotz seines sehr, sehr unglückliche Profidebüts am Wochenende in Augsburg. Auf jeden Fall mit dabei sein, das ist ja klar. Ich fand auch, Olli, ich weiß nicht, wie du ihn gesehen hast, ich fand ihn, klar, agiert er in diesen zwei Duellen, in diesen gelbwürdigen Duellen, wahnsinnig ungeschickt und ein bisschen übermotiviert und so. Aber ich fand trotzdem in dieser halben Stunde, in der er auf dem Platz stand, konnte man schon auch ganz gute Ansätze erkennen. Und im Sommer hat er mir ja auch im Trainingslager und so weiter ganz gut gefallen. Also könnte natürlich auch so eine kleine Chance sein für ihn. DFB-Pokal ist ja nicht gesperrt, also kann er auch wieder auflaufen. Auch ein Filippo Mané, klar ist das jetzt natürlich der eiskalte Wurf ins Wasser morgen, aber ist jetzt tatsächlich für mich gar nicht so das allergrößte Sorgenkind, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, selbst mit zwei, drei jüngeren Spielern kannst du da ein ganz gutes Spiel machen. Cole Campbell ist auch eingewechselt worden, hat sein Debüt gefeiert und war ja auch prompt, glaube ich, schnellster Spieler auf dem Platz und sechstschnellster in der laufenden Bundesliga-Saison, also über 36 km/h aufs Feld gebracht. Also da sieht man schon, die Jungs, die können schon was. Allerdings weiß ich auch nicht, ob man ihnen einen großen Gefallen tut, sie in dieser Situation jetzt einzuwerfen, aber Nuri Sahin bleibt gar nicht so viel anderes über und er hat auch heute tatsächlich auf der Pressekonferenz, als ich ihn darauf angesprochen habe, zugegeben, dass es natürlich jetzt nicht die ideale Konstellation ist, um ihnen Spielminuten zu geben, aber er fordert auch, dass sie, wenn sie denn morgen spielen, dann auch befreit aufspielen und ja, da kann man mal gespannt sein, ob die dann tatsächlich so befreit aufspielen können oder ob dann der Druck vielleicht dann auch doch zu hoch ist. Wie siehst du es denn, Olli?
Ich glaube, sie haben vielleicht den Vorteil, dass es ein anderer Wettbewerb ist. Es ist nicht die Bundesliga, es ist der DFB-Pokal und mein Gott, wer weiß. Das ist
ja noch schlimmer mit K.O.-Spiel.
Ja, ja, aber du gehst in diesen Wettbewerb möglicherweise mit etwas anderen Gedanken rein, als wenn es jetzt das nächste Bundesligaspiel wäre. Ist eine gewagte These, gebe ich zu. Ich glaube, viel hängt vom Spielverlauf ab. Da bin ich mir relativ sicher, wenn du es tatsächlich schaffen solltest, in Wolfsburg in Führung zu gehen, dann wirst du nicht so einen Effekt erleben wie den du jetzt in diesem Bundesligaspiel in Augsburg erlebt hast. Nachdem du Tage vorher nach dem Madrid-Spiel dir Gedanken gemacht hast, warum du da in der zweiten Halbzeit dann tatsächlich 5 Dinger kassiert hast. Das hast du noch mit in dieses Augsburg-Spiel reingeschleppt. Natürlich, Augsburg ist vielleicht sogar der größere Niederschlag, die größere Enttäuschung gewesen, mit Sicherheit sogar. Aber ja. Nochmal, es ist jetzt DFB-Pokal, es ist der dritte Wettbewerb innerhalb von 3 Spielen, die du jetzt spielst und es ist irgendwo wieder auch ein neuer Wettbewerb, auch die Möglichkeit, dir neues Selbstvertrauen zu holen und das gilt vielleicht gerade für junge Spieler, das muss ich sagen. Ich habe eigentlich eher Sorge im Hinblick auf das nächste Bundesligaspiel zu Hause gegen RB Leipzig, was dann ja anschließend ansteht, weil da ist die Drucksituation natürlich größer. Denn du läufst ja Gefahr, tatsächlich den Anstoß an die Spitzengruppe in der Fußball-Bundesliga zu verlieren. Dann spielst du...
Noch mehr, ja.
Ja, erstmals nach diesem Desaster von Augsburg und diesem, ich nenne es mal, traumatischen Erlebnis mit dieser zweiten Halbzeit in Madrid, der ganzen Kritik an der Mannschaft, den Mentalitätsdebatten, die wieder aufgeflammt sind, die ganzen Fragen danach, warum haben wir keine Führungsspieler und in dieser Gemengelage dann vor eigenem Publikum aufzutreten, glaube ich, das ist auch nicht unbedingt angenehm. Also ich kann mich noch gut erinnern an den holprigen Start, den der BVB zu Hause gegen den VfL Bochum, was ja nun wirklich nicht gerade der stärkste Gegner in der Fußball-Bundesliga aktuell ist, hingelegt hat, nachdem man diese 1:5-Klatsche beim VfB Stuttgart noch in den Knochen hatte. Das sorgt dafür, dass du zunächst mal gerade vor eigenem Publikum dann massiven Druck verspürst. Und deshalb, also ich habe eigentlich eher Bedenken im Hinblick auf das Leipzig-Spiel als auf das DFB-Pokalspiel in Wolfsburg. So nach dem Motto, du hast jetzt zweimal verloren, aber das ist jetzt ein anderer Wettbewerb und irgendwie, weiß ich nicht, du hast jetzt auch nichts zu verlieren in diesem Wettbewerb. Also mit der Einstellung würde ich diese Mannschaft noch dazu, da sie halt personell gebeutelt ist, mit dieser Einstellung würde ich versuchen, als Trainer sie aufs Feld zu schicken.
Ja, ja. Schwierig. Also ich sehe es ein bisschen anders, weil ich glaube, jetzt wenn du im DFB-Pokal jetzt in der zweiten Runde rausfliegst, das wird dir schon wieder die ganze Saison über vorgehalten. Dass
wenn du verlierst, ja. Wenn du verlierst, ja.
Genau. Ja, ja. Aber klar, kann auch eine neue Chance sein. Das kann dann natürlich auch mal mental vielleicht einen Schalter umlegen, zu sagen, okay, es ist ein Spiel, das müssen wir einfach gewinnen, nicht in Schönheit sterben, einfach irgendwie über ins Ziel bringen und dann aber auch tatsächlich den Blick auf Samstag da einfach wieder zu hoffen, dass es ja im heimischen Signal Iduna Park dann wieder klappt, wie bislang ja auch in der Saison. Und das klappt ja super. Also alle 4 Heimspiele in der Bundesliga ja gewonnen. Also das ist, glaube ich, so die große Hoffnung bei Borussia Dortmund, auch natürlich bei den Fans. Olli, sicher können wir uns auf jeden Fall sein, egal wie viele Jungs noch ausfallen werden. Es werden morgen auf jeden Fall in Wolfsburg 11 Spieler auf dem Platz stehen. Es wird dann vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle gewechselt werden. Deshalb, glaube ich, können wir hinter ja, diese Ausfallmisere, diese Personalmisere so einen kleinen, dünnen Haken machen. Die Frage, ja, die ich mir natürlich jetzt auch stelle oder die du dir auch gestellt hast, ich habe dich nämlich nochmal angeguckt, der Kollege Müller war nämlich für euch da draußen bei den Kollegen von Sky, bei Sky 90, falls euch das was sagt. Und auch da hat er ein Thema mitgebracht, was natürlich auf der Hand liegt. Olli, ich habe es dir schon gesagt, sehr, sehr guter Auftritt. Also wenn ihr das nochmal angucken wollt, müsst ihr euch mal reinklicken, findet ihr noch. Fand ich sehr, sehr gut. Und Olli, ich weiß nicht, ob es jetzt genau die These war, aber du hast auf jeden Fall das Thema der mangelnden Führungsspieler sozusagen mitgebracht, ja, weil du aktuell einfach da auch ja ganz, ganz viel Luft nach oben siehst, beziehungsweise du siehst eben keinen Führungsspieler, der mal so eine Mannschaft mitreißen kann. Wer wäre denn deiner Meinung nach in der Pflicht, also wer müsste denn die Mannschaft da einfach mal ja, aus diesem Strudel ausreißen? Oder wer hat denn überhaupt ja, das Potenzial, da voranzugehen in der Situation?
Ja, derzeit tatsächlich sehe ich keinen. Und ich meine, ist ja auch logisch. Diese Debatte führt man natürlich nicht, wenn es gerade sportlich richtig gut läuft. Dann wird das eher weniger thematisiert. Und dann kommt es vor, dass auch Journalisten machen manchmal Fehler oder arbeiten manchmal schludrig, dass vielleicht auch Mitläufer, die gerade einen guten Lauf haben, dann vorschnell zu Führungsspielern, ich sag mal, medial hochgejatzt werden. Nein, aber Führungsqualitäten zeigen sich natürlich gerade in einer Krise. Borussia Dortmund ist in einer Krise. Und das war für mich tatsächlich der erschreckendste Aspekt an diesem Auftritt in Augsburg, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass da irgendjemand auf dem Platz stand bei Borussia Dortmund, der sich so richtig dagegen gestemmt hat. Es gibt aktuell, du hast mich ja auch gefragt, wer könnte denn ein Führungsspieler sein? Es gibt aktuell sowas wie, ja, ich will ihm nicht zu nahe treten, aber eine tragische Figur. Das ist der Kapitän, das ist Emre Can. Emre Can ist seit Wochen außer Form. Er ist jemand, der sich, ich habe den Begriff eben schon mal im anderen Zusammenhang benutzt, der sich derzeit verzettelt mit seinen Ambitionen. Und die Ambitionen, das hat er ja selber auch formuliert, ist auch, als Kapitän eben nicht nur diese Binde spazieren zu tragen, sondern die Mannschaft auch zu führen, voranzugehen, sich zu stellen. Und es gelingt ihm einfach nicht. Ist fast schon tragisch, wenn man auch sieht, wie er da diesen relativ eigentlich harmlosen Flankenball von Redzepi vor diesem 1:2 da abwehren will. Ich weiß bis heute nicht, was er da richtig vorhat. Je öfter ich mir die Szene angeschaut habe, desto mehr hatte ich fast den Eindruck, der hat tatsächlich versucht, den Ball irgendwie zu stoppen. In jedem Fall direkt vor die Füße. Ja, ich weiß es nicht. Direkt vor die Füße des Torschützen dann. Das ist sicherlich sehr, sehr tragisch. Bei Emre Can ist es so, dass ich glaube, man kann sagen, man ihm nicht unbedingt einen Gefallen damit getan hat, ihn zum Kapitän des BVB zu machen. Ich kann nachvollziehen, dass Edin Terzic diesen Versuch gemacht hat, weil Emre bringt eigentlich alles mit. Er hat Erfahrung, er ist Nationalspieler, er ist sicherlich ein, das kann man ihm wirklich nicht absprechen, selbst in der Krise, unerschrockener Zweikämpfer. Er geht auch keinem Zweikampf aus dem Weg, aber nochmal, er glaubt, mehr machen zu müssen, seitdem er Kapitän ist. Er glaubt, vorangehen zu müssen, bringt sich dann auch vielleicht in Aktionen ein, die ihm nicht so liegen. Und dabei verzettelt er sich manchmal. Also das ist sicherlich eine sehr, sehr unglückliche Sache mit Emre Can derzeit. Aber er ist ja nicht der Einzige, der diese Ambitionen, Führungsspieler zu sein, hegt. Ist ja fast schon in Vergessenheit geraten. Niki Süle, als der sich damals beim BVB als Neuzugang vorgestellt hat, hat auch gesagt, ich will vorangehen, ich will die Mannschaft mitführen. Du hast logischerweise wichtige Spieler verloren mit einem Mats Hummels, mit einem Marco Reus, die hinterlassen, auch wenn die jetzt auch nicht immer ihrem Führungsanspruch, speziell Reus, gerecht worden sind, die hinterlassen natürlich eine Lücke. Das heißt, die Hierarchie muss sich erstmal neu finden. Das Problem, glaube ich, das der BVB hat, es gibt durchaus Spieler, die diesem Anspruch, Führungsspieler sein zu können, gerecht werden können, aber die meisten sind neu. Du hast einen Sirou Girassi, neuer Torjäger, sicherlich beispielgebende Figur, ist noch nicht neu im Verein, hatte auch Verletzungsprobleme zu Beginn der Saison. Du hast einen Pascal Groß, der als Taktgeber, als Stratege im Mittelfeld eine sehr, sehr wichtige Rolle beim BVB spielen kann. Auch er ist neu dabei. Und du hast mit Waldemar Anton jemand, der in der Nationalmannschaft, ich will nicht sagen, über jeden Fehl und Tadel erhaben ist, aber einer der angesagtesten deutschen Innenverteidiger. Du hast Nico Schlotterbeck, der kämpferisch sicherlich fast immer ein Vorbild ist mit der Mannschaft, der aber auch so mit sich selbst zu tun hat. Nur, wie gesagt, viele der potenziellen Führungsspieler sind halt neu im Verein. Und deshalb finde ich, hat Sebastian Kehl gar nicht so unrecht, er hat ja nach dem Augsburg-Spiel gesagt, das Ganze braucht natürlich noch Zeit. Das entschuldigt nicht so ein desaströses Auftreten wie in Augsburg, aber man konnte, finde ich, auch nicht im Sommer erwarten, dass diese Mannschaft mit ihren personellen Veränderungen jetzt in jedem Wettbewerb von A bis Z nur durchmarschiert.
Ja. Absolut. Also das war klar, dass das auch ein Stück weit Zeit braucht und auch Geduld. Die hat Nuri Sahin auch vor der Saison eingefordert, auch von den Fans, das ist ja ganz klar. Nur, wie sage ich das jetzt? Muss natürlich auch eine Entwicklung oder ein Weg erkennbar sein.
Absolut.
Und den sehe ich aktuell nicht. Also das ist jetzt für mich auch kein Zwischenschritt zu sagen, da und da hat man sich jetzt verbessert und da hapert es noch, sondern eigentlich hat sich nicht so viel verbessert, um ehrlich zu sein.
Gar nichts. Bislang gar nichts.
Ja, eben. Ich glaube, das kann man so sagen. Übrigens, weil du es gerade angesprochen hast, weißt du, wer auch mal Führungsspieler werden wollte unbedingt?
Ich überlege gerade.
Ja,
das
ist jetzt ein bisschen unfair.
Formuliert hat.
Ja, das war jetzt, ist jetzt ein bisschen unfair, die Frage, weil ich natürlich weiß, dass du heute nicht in Dortmund-Brakel auf der Pressekonferenz warst, weil du noch alle Hände voll zu tun hattest mit einem anderen Ruhrpott-Verein sozusagen.
Ach ja, genau. Den gibt es ja auch noch, ne?
Genau, den gibt es auch noch und bei denen läuft es auch nicht besser. Von daher werde ich dir mal schnell verraten. Ja, das stimmt.
Ja, komm, jetzt müssen wir die Katze auch aus dem Sack lassen. Schalke 04 hat heute neue Finanzzahlen vorgestellt, aber dabei wollen wir es jetzt auch bewenden lassen.
Ja, so ist es, so ist es. Nein, einer, der Führungsspieler sein wollte, das mal sich sozusagen selbst in diese Rolle gebracht hat. Das war Nuri Sahin selbst und wir hören mal rein, was er generell zu dieser Führungsspieler-Thematik heute auf der Pressekonferenz
gemacht hat. Ja, da bin ich sehr interessiert daran.
Führungsspieler ist so ein Begriff. Ich hatte das mal als junger Spieler, glaube ich, gesagt, ich will Führungsspieler werden. Am nächsten Tag war ich in der Kabine und hat Jürgen mir gesagt, was ich für eine Scheiße rede. So, man muss auf dem Platz als Führungsspieler vorangehen. Ich weiß zu 100%, dass meine Jungs wollen. Also das kann ich denen nicht absprechen. Nur im Moment haben wir so viele auch eigene Themen auch bei den Jungs, dass sich das nicht so einfach anfühlt. Ja, und glauben Sie mir, der Mannschaftsrat, auch die erfahrenen Spieler wie Waldi, Seru oder Pascal, die Jungs wollen, die wollen vorangehen, die wollen mit anpacken. Und das werden die auch weiterhin tun und wir werden da auch gemeinsam rauskommen. Nur ich weiß, dass jetzt die Frage, wer sind diese Führungsspieler? Im Idealfall sind es alle, die mit anpacken und das Gefühl habe ich bei dieser Mannschaft. Und das ist nicht, weil ich mich vor die Mannschaft stellen möchte. Ja, es ist einfach Fakt, wir kriegen es noch nicht auf den Platz, aber dass die Jungs nicht wollen, das kann ich denen nicht absprechen.
Ja, Sie hörten Nuri Sahin, der von Jürgen Klopp zurechtgewiesen wurde, offenbar, Olli, was er denn für eine SCH-Rede. Also diese Führungsspieler-Thematik scheint ihm so ein bisschen zu hoch gegriffen zu sein und scheinbar ist auch Jürgen Klopp, das wusste ich nicht, auch kein großer Freund davon, wenn man das immer sagt und das ist natürlich, wird natürlich schon oft und viel und inflationär so ein bisschen benutzt, ne? Bei jedem Vereinswechsel von einem Spieler heißt, der will jetzt Verantwortung übernehmen, als Führungsspieler vorangehen. Also ich kann das schon so ein Stück weit verstehen. Fest steht auf jeden Fall, Führungsspieler, ich denke, Olli, da stimmst du mir zu, kann nur jemand sein, der nicht nur von der Leidenschaft, von der Emotion überzeugt, sondern eben auch über die Leistung, richtig?
Ja, absolut. Also du kannst das nicht für dich reklamieren, ohne es mit Leistung zu unterfüttern. Ja. Und es ist sicherlich auch nicht unbedingt hilfreich, wenn du, daran sehen wir Journalisten dann ja schuld, wenn du Spieler fragst, sag mal, wie sieht's da eigentlich aus? Möchtest du Führungsspieler sein? Natürlich antwortet kein Spieler der Welt darauf, nein, also dafür komme ich nicht in Frage, dafür fehlen mir die charakterlichen Voraussetzungen. Das ist doch klar, das macht ja keiner. Also insofern ist das manchmal auch ein bisschen ungerecht. Nur wenn ich mir die Vita diverser Spieler von Borussia Dortmund anschaue, wenn ich mir die Erfahrungswerte eines Emre Can anschaue, wenn ich mir die Anzahl der Länderspiele eines Niklas Süle anschaue, wenn ich gucke, was Niklas Süle früher auch beispielsweise mit dem FC Bayern München gewonnen hat, dann sage ich schon, von diesen Spielern erwarte ich dann natürlich im Gegensatz zu jungen Spielern, dass sie sich in Krisen anders verhalten. Und ich denke, diese Erwartung, die darf man dann auch an so erfahrene Profis stellen. Nur muss man dann sagen, in den Krisensituationen, die Borussia Dortmund jetzt aktuell zu verzeichnen hat, ist da halt keiner zu erkennen, der dann den Kopf hochhält. Und das macht es sehr, sehr schwer. Du musst dann als Spieler beispielgebend sein. Also da musst du jemand sein, der dann auch zum Beispiel, wir haben über diese Defensivaktion, diese Verunglückte von Emre Can gesprochen, da mache ich einfache Dinge. Da mache ich beispielsweise, wären wir bei Gregor Kobel, das war ja auch jemand, der im Gespräch war, beispielsweise Kapitän von Borussia Dortmund zu werden, dann mache ich als Gregor Kobel halt nicht diesen komischen Pass nach vorne auf Metscher, sondern dann schlage ich den weit raus und nehme ja anschließend mal die Kollegen, die sich vielleicht nicht richtig aufgestellt haben beim Spielaufbau, zur Brust und so weiter und so fort. Führungsspieler sind ja auch nicht nur durch einen Umstand zu definieren. Da gibt es verschiedene Dinge. Du kannst auch diese Führungsrolle ganz, ganz anders ausüben, als vielleicht es ein anderer Führungsspieler tut. Mhm. Manche sind einfach beispielgebend. Die müssen gar nicht laut sein dafür. Andere wiederum sind Motivatoren oder es sind dann auch Leute, die dann mal einen jungen Spieler, der einen Fehler gemacht hat, sich mal schnappen und ihn wieder aufbauen, ihn wieder trösten, in die Hände klatschen und sagen, so, jetzt geht's weiter. Es hängt auch mit Körpersprache etc. pp. Zusammen. Ich denke manchmal, dass wir, weil diese Diskussion wird ja häufig geführt und die wird ja auch nicht nur in Bezug auf den BVB geführt, vielleicht ist es auch übergeordnet kleines Problem dieser Spielergeneration, die jetzt fast ausnahmslos aus diesen Nachwuchsleistungszentren emporgekommen sind, die sicherlich besser fußballerisch geschult worden sind als die Spielergenerationen vor ihnen, aber Verantwortung kann dir keiner abnehmen. Und Verantwortung zu übernehmen, das lernst du natürlich nur, indem du selber mal in schwierigen Situationen gesteckt hast und dann entweder gemerkt hast, okay, wenn ich das und das mache, komme ich da raus. Oder wenn ich das so mache wie mein erfahrener Mitspieler, dann komme ich da besser raus. Dann kann ich der Mannschaft wieder helfen. Und das sehe ich einfach zu wenig. Und das macht die Sache so, so schwer. Wenn du tatsächlich in eine Krise geschlittert bist, dann blickt alles zum Trainer raus und sagt, ja, was macht der Alte jetzt? Was gibt er uns vor? Nimm uns an die Hand. Und das ist sicherlich irgendwo ein Problem unserer Zeit.
Absolut. Wir müssen gleich noch über Nuri Sahin sprechen, das ist ja ganz klar. Aber weil du ihn jetzt auch so oft schon erwähnt hast, Emre Can, viele Fans, ja, wir haben ja auch die letzten Wochen schon immer über ihn gesprochen. Ne? Also die Kritik reißt nicht ab. Die wird natürlich auch durch solche Fehler wie am Wochenende in Augsburg natürlich nur noch lauter. Und einige haben da natürlich auch gefordert, er muss die Kapitänsbinde abgeben. Vielleicht, wie du es auch angesprochen hast, Olli, ist das für ihn auch ein zu großer Druck, eine Last, die er da immer mit sich schleppt mit der Binde am Arm. Und ja, Nuri Sahin wurde heute auf der Pressekonferenz auch eben genau darauf angesprochen, ob man ihm nicht vielleicht sogar einen Gefallen täte, wenn ein anderer Spieler diese Binde übernimmt. Und ja, hier ist er. Wir hören mal rein.
Also mit Aktionismus werde ich niemanden stärken oder schwächen. Das spricht auch nicht meinem Naturell, ehrlich gesagt. Ich versuche, ist jetzt natürlich auch interessant, dass sie direkt wieder auf Emre die Frage stellen, weil er jetzt auch wieder an einem Gegentor beteiligt war. Aber ich kann es auch... kann es auch verstehen, aber ich werde jetzt nicht in einen Aktionismus verfallen und versuchen, irgendwie ein Zeichen nach außen zu setzen, damit ich irgendwie in einem anderen Licht dastehe. Und es ist einfach sehr, sehr wichtig, in dem Moment die Jungs zu schützen, klar, aber auch immer sportlich zu bewerten. Da sind die Jungs auch, das wissen die auch, also die sind jahrelang, also die erfahrenen Spieler sind jahrelang auf dem Niveau unterwegs. Die wissen, ob die gut gespielt haben oder nicht gut gespielt haben. Und meine Aufgabe ist es, immer für die da zu sein. Gleichzeitig aber auch zu sagen, was anders gemacht werden muss. Und ja, ich weiß nicht, ob ich jemanden stärken würde, wenn ich ihm jetzt irgendwie aus der Schusslinie nehme oder ihm die Kapitänsbinde wegnehme. Ich sehe, wie er versucht, wie er mit der Mannschaft umgeht.
Der BVB-Trainer stellt sich vor seinen Kapitän, sagt aber auch gleichzeitig, naja, er ist trotzdem immer noch in der Lage, das alles auch sportlich zu bewerten und das ist auch sein Job und er sieht, wie er es versucht. Ich finde trotzdem die Diskussion um Emre Can vollkommen berechtigt an vielen Stellen. Deshalb haben wir ja auch oft darüber diskutiert. Allerdings, Olli, ich stelle mir schon die Frage, jetzt stell dir mal vor, Nuri Sahin geht her und nimmt Emre Can diese Binde. Also, das wäre doch ein fatales Zeichen, oder?
Das wäre ein absolutes No-Go und logischerweise wird er das nicht machen. Egal wie er vielleicht darüber denkt, ob es möglicherweise tatsächlich nicht die ideale Besetzung als Spielführer ist. Aber das macht kein Trainer und das sollte er auch nicht tun, weil das wäre eine totale Demontage dieses Spielers. Und das muss man ja auch mal sagen, das hat kein Spieler verdient und das hat Emre Can auch nicht verdient. Emre Can hat großartige Leistungen gebracht in der Saison, in der Borussia Dortmund fast deutscher Meister geworden wäre. Emre Can ist von der Einstellung her absolut über jeden Zweifel erhaben, dass er sich momentan verzettelt in dieser Situation und dass er momentan jetzt, und darüber wird er sich am meisten ärgern, nicht derjenige ist, der jetzt vielleicht gerade in Zeichen, wo Verunsicherung um sich greift, ein leuchtendes Beispiel geben kann. Das ist so und das wird ihn massiv grämen, überhaupt keine Frage. Aber ihm jetzt die Binde wegzunehmen, das wäre fatal.
Ja, für mich auch ganz offen und ehrlich gesagt, diese Diskussion um so eine Binde wird mir immer ein bisschen zu hoch gehängt, weil ich finde, du kannst auch, und das jetzt wirklich nur noch abschließend zu dem Thema, du kannst auch Verantwortung übernehmen und vorangehen, ohne dass du eine Binde trägst, ohne dass du Kapitän bist. Also das sollte selbstverständlich sein und deshalb hat Nuri Sahin ja auch Spielern wie Julian Brandt auch mehr Verantwortung beigepflichtet und ja ihnen übergeben, dass einfach mehr Leute das übernehmen können. Und es war ja auch vollkommen klar mit der Besetzung im defensiven Mittelfeld, ganz egal, wie gut Emre Can spielt, wird er auch in dieser Saison des Öfteren mal draußen sitzen. Also ich finde, du kannst auch ohne den ersten Kapitän eine Mannschaft anführen und ohne, dass der auf dem Platz steht, kannst du auch genug Leute auf dem Spielfeld haben, die Verantwortung übernehmen. Also das nur dazu, aber trotzdem, Sahin denkt auf keinen Fall darüber nach, jetzt Emre Can die Binde wegzunehmen. Da muss ich vielleicht auch den ein oder anderen Can-Kritiker enttäuschen. Oliver mindestens aber genauso viel Kritik jetzt einstecken muss. Ich habe ihn davor ja auch kritisiert, aufgrund seiner taktischen Veränderungen im Spiel gegen Real Madrid. Das ist der Trainer persönlich. Ich dachte ehrlich gesagt nicht, dass wir uns so früh in der Saison, auch gerade so nach dieser Vorbereitung und nach diesem Gefühl, nach den ersten Spielen, auch wenn da auch noch nicht alles perfekt lief, jetzt so schnell einer Trainerdiskussion nähern, aber man kann sie einfach nicht mehr wegwischen. Sie ist auf dem Tisch, sie liegt da und ich habe Nuri Sahin heute auf der Pressekonferenz auch mal gefragt, weil er immer wieder davon gesprochen hat, naja, die Spieler sind auch nur Menschen, die verunsichert sind. Und dann habe ich ihn heute auch einfach mal gefragt, wie er denn so mit Kritik als Mensch umgeht. Weil ich weiß, er liest schon auch ziemlich viel und wir hören mal rein, was er darauf geantwortet hat.
Ja, erstmal, ich definiere mich nicht in meinem Leben darüber, dass ich Trainer bin, sondern dass ich auch Mensch bin und für meine Werte stehe. Und ich habe das schon mal gesagt und das ist keine Floskel. Berechtigte Kritik, das muss ich aushalten. Ja, das ist ja völlig normal, wenn Borussia Dortmund viermal auswärts nicht gewinnt. Ja, da habe ich nicht erwartet, dass über mich positiv berichtet wird als Trainer. Ja, weil ich einfach davor stehe und ich derjenige bin, der im Feuer steht, aber ich auch derjenige bin, der in der Sonne steht, wenn es läuft. Natürlich hat mich das Spiel gegen Augsburg auch getroffen, ist doch völlig normal, mehr als jeden anderen. Und dabei, ich bin am Sonntag wieder aufgestanden mit dem Gefühl, es muss jetzt weitergehen, es wird weitergehen. Nur ich lasse es nicht so sehr an mich ran, weil meine Gesundheit mir auch sehr, sehr wichtig ist. Ich muss gesund bleiben, ich muss vor der Mannschaft auch klar bleiben, weil ich als der Leader dieser Gruppe einfach vorangehen muss und das werde ich. Und wir werden dadurch gemeinsam gehen. Das Gefühl habe ich und das muss ich jeden Tag vorleben, das lebe ich auch vor und es wird morgen weitergehen.
Ja, gute Antwort, wie ich finde, von Nuri Sahin in einer sehr, sehr schwierigen Situation für ihn sicherlich, darf man ja nicht vergessen. Sehr junger Trainer mit 36 Jahren, übrigens auch gute wie berechtigte Frage, muss ich dir wirklich mal ein Kompliment machen, Manni. Meine ich jetzt wirklich ganz, ganz ernst, es klang jetzt irgendwie so ein bisschen altväterlich, nein, so war es nicht gemeint, weil ich das einfach gut finde, in diesen Situationen tatsächlich auch mal, und das schwang ja bei deiner Frage mit, so ein bisschen Mitgefühl auch zum Ausdruck zu bringen. Also man muss sich das mal vorstellen. Du stehst unter einem massiven Druck als Trainer. Du merkst gerade dann dieses Spiel in Madrid mit deinen unglücklichen, umstrittenen Maßnahmen, Entscheidungen, dass du vielleicht deinen Teil dazu beigetragen hast, dass das Ding böse gekippt ist, verlierst dann anschließend nochmal in Augsburg und kriegst natürlich mit in Zeiten der sozialen Medien, wow, also jetzt bricht ein richtiger Sturm über dich herein, die Leute fordern deine Ablösung etc. pp. Also wenn ich in seiner Haut wäre, ich würde mich nicht sonderlich wohlfühlen. Und deshalb, wie gesagt, berechtigte Frage, gute Frage und auch eine, wie ich finde, sehr menschlich nachvollziehbare Antwort, die Schein da gegeben hat. Und ja, um es mal gleich weiterzuführen, natürlich hat Nuri Şahin, und das hat er ja auch nie geleugnet, seinen Anteil an dieser Krise beim BVB. Aber ich sag's gleich ganz deutlich, ich habe mich da gestern bei Sky 90 auch, will jetzt nicht sagen, mit Didi Hamann drüber gestritten, aber schon recht angeregt diskutiert. Ich habe auch nicht das Gefühl, wirklich nicht das Gefühl, dass Nuri Şahin in Dortmund unmittelbar vor der Ablösung steht. Ich glaube, dass es nach wie vor eine Überzeugung im Verein gibt, mit ihm einen guten Trainer zu haben. Und ich glaube auch nicht, wie Didi Hamann ja offenbar glaubt zu fühlen, dass die Mannschaft mittlerweile schon von ihm abgerückt sei. Ich habe Nuri Şahin, Manni, du warst dabei, verfolgt, seitdem er als Co-Trainer zum BVB ja zurückgekehrt hat, wie stark sein Einfluss da auch war, wie er sich bestimmten Problemthemen angenommen hat, Spielaufbau, wie er da einen guten Input gegeben hat und Verbesserungen erzielt hat. Er hat nicht alles richtig gemacht in dieser Saison, aber ich glaube nach wie vor, dass es viel, viel zu früh wäre, ihn in Frage zu stellen.
Ja, ich sehe es auch so. Also ich betreibe jetzt mal ein bisschen Schwarzmalerei. Du verlierst morgen gegen Wolfsburg in Wolfsburg, scheidest sozusagen in der zweiten DFB-Pokalrunde aus und am Wochenende gegen Leipzig verlierst du auch. Mein Gefühl sagt mir, die werden auf jeden Fall noch Geduld haben. Die werden jetzt nicht in der Woche sich von Nuri Şahin trennen. Also das halte ich für ausgeschlossen. Und ja, trotzdem, glaube ich, könnte dieser November noch sehr, sehr interessant werden, weil ich schon auch ein Stück weit das Gefühl habe, dass es auch schnell gehen könnte. Was so ein Stück weit dagegen spricht, ist natürlich, dass das natürlich die Entscheidung der Verantwortlichen ist. Und wenn die irgendwann in absehbarer Zeit diese Entscheidung fällen, dann gestehst du dir natürlich auch, gesteht sich jeder Verantwortliche selbst ein, dass er Fehler gemacht hat bei der Auswahl des Trainers. Und ich glaube, den Prozess, den Nuri Şahin angestoßen hat, der ist irgendwo da, aber man sieht halt noch überhaupt gar nichts auf dem Spielfeld. Oliver, aber was denkst du denn? Also, wie gesagt, ich glaube, dass es auch mal sehr schnell gehen kann. Ich glaube, die nächsten zwei Spiele sind wichtig, aber die werden jetzt nicht über die Zukunft von Nuri Şahin entscheiden. Aber ja, wie viel Kredit hat er denn noch in deinen Augen? Also es gibt ja nicht wenige Fans, die sagen, okay, weg mit ihm. Ja. Wir wissen alle, Social Media und alles, was da im Netz passiert, das ist immer sehr oft anonymisiert und sehr voreilig werden da Schlüsse gezogen. Aber was denkst du, Olli, wie lange kann er im Worst Case noch Trainer von Borussia Dortmund sein? Oder glaubst du, kommt es immer auf die Art und Weise an?
Also ich glaube schon, es gibt zwei Sachen. Natürlich ist ein Ergebnissport und wenn der Abstand auf die Champions-League-Plätze zu groß wird, dann steigt auch die Nervosität in der Chefetage, überhaupt keine Frage. Das Entscheidende wird aber sein, ob die Jungs, die das zu entscheiden haben, und das ist ja beim BVB nicht immer ganz so leicht zu sagen, wer es nun entscheiden hat. Du hast einen Sportdirektor mit Kehl, du hast Lars Ricken als Sportgeschäftsführer, der ihm ja beide, Kehl und Ricken, die ihm das Vertrauen ausgesprochen haben. Über allem schwebt ja immer noch Aki Watzke sozusagen als Strippenzieher. Der wiederum hat immer ein offenes Ohr für Matthias Sammer. Ich glaube, Sie kennen die Fähigkeiten von Nuri Sahin. Sie wissen, dass er mit diesen Fähigkeiten dazu beitragen kann, diese Mannschaft wieder in die Spur zu bringen, sie zu verbessern, sie langfristig zu entwickeln. Und es kommt ja noch was anderes hinzu. Du hast ja in der Vergangenheit eine Fluktuation auf dem Trainerposten gehabt, die eindeutig zu hoch war. Und die, wenn man es mal jetzt long-term-mäßig ansieht, nicht dazu beigetragen hat, dass du dich besser entwickelt hast. Und das ist, glaube ich, ein weiterer Aspekt, den die BVB-Offiziellen wissen. Und deshalb glaube ich tatsächlich, dass er, also es ist ganz schwer, Prognosen abzustellen, wenn die Krise natürlich anhalten sollte, dann könnte ich mir vorstellen, wirst du irgendwann mal um die Weihnachtszeit herum möglicherweise Gedanken dir machen. Aber wie gesagt, davon gehe ich nicht aus, denn trotz der personellen Ausfälle, das Potenzial in der Mannschaft ist nach wie vor so, dass sie zumindest um die Champions-League-Plätze mitspielt. Das muss aber auch drin sein. Und ich glaube, es sind derzeit auch Erfahrungswerte, die Nuri Sahin dadurch lebt. Und ich bin sehr gespannt, wie er damit umgeht, wie er mit der Mannschaft in den kommenden Wochen umgeht. Aber ich bin nach wie vor eher zuversichtlich.
Ja, also du siehst eigentlich, so wie ich das jetzt raushöre, eher mehr, und das tue ich tatsächlich auch, eher mehr die Spieler in der Pflicht als jetzt das an Nuri Sahin.
Definitiv, gib den Spielern kein Alibi. Nicht wieder ein Alibi geben, so nach dem Motto, der Trainer ist schuld. Es hat ja tatsächlich auch dieses Unbehagen aus der Mannschaft heraus gegenüber Edin Terzic gegeben. Und natürlich kann man da die Frage stellen, ist das überhaupt statthaft, dass Spieler sich hinter mehr oder weniger vorgehaltener Hand gegen einen Trainer aussprechen oder dass sie die taktische Marschroute eines Trainers offen kritisieren. Ich glaube aber nicht, also dieses Fass möchte ich jetzt diskussionstechnisch nicht mehr aufmachen, ist Vergangenheit. Ich glaube aber nicht, dass man sich bei Borussia Dortmund derzeit in einer vergleichbaren Situation befindet, so schwer die aktuelle Situation auch ist.
Ja, gebe ich da recht. Ich würde noch ganz kurz schnell zwei Funktionäre, beziehungsweise einmal Sebastian Kehl und einmal Julian Brandt zu dem Thema Trainerdiskussion zu Wort kommen lassen. Sebastian Kehl, der gefragt worden ist nach dem Spiel, ob es denn außer Frage stünde, dass man diesen Weg mit Nuri Sahin noch weitergeht, und im Anschluss dann direkt Julian Brandt. Hier sind sie.
Außer Frage. Es gibt eigentlich im Grunde genommen nur einen Weg, die Dinge zu analysieren, ehrlich anzusprechen, sich morgen das Ding nochmal anzuschauen, gemeinsam zu diskutieren, auch die Jungs mitzunehmen und dann die Sinne auf den Dienstag wieder zu lenken und zu schärfen. Das bleibt wenig Zeit, das kann im Fußball auch manchmal helfen. Nicht so viel Zeit, um wahnsinnig nachzudenken, aber in den letzten Tagen haben wir schon viele Gespräche geführt und die Jungs einfach auch nochmal an das erinnern, was sie selber auch an Anspruch formuliert haben, warum die Jungs auch selber hier beim BVB spielen. Und ich glaube, da muss man auch hinkommen, dass jeder heute Abend, der nach Hause fährt, sich fragt, was kann ich besser machen, was kann ich für Dienstag besser machen, wie kann ich mich vorbereiten und wie gewinnen wir am Dienstag dieses Spiel.
Ich vertraue dem Trainer hundertprozentig, ja. Ich zweifle auch nicht an dem, falls das die nächste Frage wäre.
Ist denn trotzdem schon in der Mannschaft so ein bisschen Krisenmodus ausgerufen jetzt?
Unzufriedenheit. Aber Unzufriedenheit ist normal. Deswegen sind wir alle Sportler und deswegen sind wir alle Profis geworden. Das macht doch keinem Spaß, zu verlieren. Da findet ihr auch keinen, also dem das Spaß macht. So, und, oder sich da hinzustellen und dann natürlich die ganzen Mitgereisten sehen, wie die auch natürlich unzufrieden sind, zu Recht. Aber da kann ich euch versichern, das macht da keiner extra. Nur, das hilft nichts, davon kann sich keiner was kaufen, die müssen gewinnen. Das ist der Druck, den du hier bei diesem Verein hast. Du musst Spiele gewinnen. So. Und jetzt wird sich zeigen, wer damit klarkommt und wer nicht.
Sowohl Sebastian Kehl, der Sportdirektor, als auch Julian Brandt stehen also hinter ihrem Trainer. Wäre auch ganz schlimm, wenn sie es zu diesem Zeitpunkt in der Saison nach diesen Spielen nicht täten. Aber trotzdem, ich schätze beide so glaubwürdig ein, dass sie wirklich davon auch überzeugt sind. Ja, und Julian Brandt spricht es natürlich an. Also es wird sich jetzt natürlich zeigen in den nächsten Wochen, wer mit diesem Druck klarkommt und wer nicht. Olli, ich würde noch ganz kurz noch schnell einen Hörer von uns mit ins Boot holen, sozusagen, nämlich Pascal, der mir, und ich habe sehr, sehr viele Nachrichten von euch bekommen, das ist immer sehr, sehr schön, also immer gerne her damit, ich lese die auch immer, auch wenn ich vielleicht ein bisschen brauche, um zu antworten, der geschrieben hat: Hört mir bitte auf mit der Trainerdiskussion, das ist der größte Mist, ist egal, welcher Trainer an der Seite steht, es ist immer dasselbe. Der Verein ist einfach nicht auf Erfolg ausgerichtet. Es fehlt einfach die Gier, Galligkeit, es zu wollen, Tag für Tag, wie bei anderen Mannschaften. Gibst du unserem Hörer Pascal da recht?
Ja, sagen wir mal so. Grundsätzlich, was die Trainerdiskussion, das habe ich ja vorher auch schon zum Ausdruck angeht, da gebe ich ihm absolut recht. Ich glaube nicht, dass der Trainer der Hauptverantwortliche ist für die aktuelle Krise. Ich glaube auch nicht immer, dass die letzten Trainer, sei es Edin Terzic, sei es Marco Rose, für die Krisen in deren Amtszeit verantwortlich gewesen sind, sondern dass es da immer auch in unterschiedlicher Prägung andere Gründe gegeben hat. Und natürlich liegt es in erster Linie an der Mannschaft. Gier, Galligkeit, mitunter hat Borussia Dortmund, jetzt weiß ich nicht, nenne ich selber tatsächlich nochmal, tatsächlich sowas wie ein Mentalitätsproblem, wenn man es denn so nennen will. Manchmal ist es aber auch eine Verunsicherung, die daraus erwächst. Also es gibt tatsächlich wirklich komplexe Gründe. Und der letzte Punkt, der Verein ist nicht auf Erfolg ausgerichtet. Also das ist etwas, oder sage ich es mal besser so, das wäre ein Thema, darüber könnte man tatsächlich Stunden über Stunden debattieren. Manni, da wir aber angehalten sind, nach Möglichkeit nicht über eine Stunde zu gehen, und diese Vorgabe reißen wir in schöner Regelmäßigkeit, mache ich dieses Fass jetzt heute mal nicht auf.
Ja, ich glaube und ich befürchte es leider, Olli, wir werden auch in den nächsten Wochen an der einen oder anderen Stelle genau darüber auch wieder sprechen. Also irgendwie, man dreht sich ja auch so oft im Kreis und ich erwische mich auch immer dabei, wie ich
das
dann
ist so.
Auch immer mehr Parallelen zur vergangenen Saison sehe. Jetzt fehlen eigentlich nur noch Spieler, die den Trainer, wie du schon gesagt hast, öffentlich kritisieren. Dann würde man ja in ähnliches Fahrwasser kommen, aber... Und damit wollen wir vielleicht so ein positives Ende finden, Olli. Davon sind wir ja wirklich noch weit entfernt.
Deutlich.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch nur meine Einschätzung. Und es wird sich zeigen, ob man oder ob ich dann am Ende auch richtig liege. Ich finde oder halte Nuri Sahin immer noch für einen sehr, sehr guten Trainer und auch Menschen, der so eine Mannschaft auch schon auch mitreißen kann, einen sehr guten Draht zu den Spielern führen kann. Also ich glaube, dass der zwischenmenschlich auch sehr, sehr stark ist und dass der auch was bewirken kann. Aber man muss eben sagen, er ist einfach noch ein junger Trainer, er braucht Zeit. Und auch wenn wir vermutlich alle nicht den wahnsinnigen Fortschritt bislang sehen, kann das ja auch noch kommen. Aber, und das hat Sebastian Kehl auch nach dem Spiel in Augsburg gesagt, die Zeit läuft schon so ein bisschen davon. Also die hast du oftmals nicht im Profifußball. Deshalb, wenn sich was ändern soll oder es muss sich ja was ändern, dann sollte das möglichst schnell vonstatten gehen.
Ja, genau. Die Zeit läuft davon, Manni. Ne? Das gilt auch für uns.
Tick, 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 tick. So ist es. Ja, Olli, morgen Wolfsburg. Du verfolgst es aus der Ferne.
Ja, genau.
Ich werde die Reise auf mich nehmen und dann hören wir oder sehen wir uns wahrscheinlich am Wochenende in Leipzig.
Das stimmt, das stimmt.
Zu Hause gegen Leipzig in Dortmund im Signal Iduna Park.
Ja.
Topspiel Samstagabend und dann gucken wir mal, ob wir dann über einen noch DFB-Pokal-Teilnehmer sprechen oder dann schon darüber, dass der BVB nur noch in zwei Wettbewerben vertreten ist.
Ganz genau. Und kurzer Hinweis noch, ich bin morgen am Dienstag in Bünde in Ostwestfalen.
Ich hatte es mir notiert.
Übermorgen in Reda-Wiedenbrück, ebenfalls das wunderschöne Ostwestfalen. Wer vielleicht in der Nähe hat, dort gibt es eine Veranstaltungsreihe. Sie heißt Doppelpass Live on Tour. Und da kann man sozusagen den Doppelpass auf der Bühne sehen. Wie gesagt, am Dienstag in Bünde und am Mittwoch dann in Reda-Wiedenbrück. Mario Basler ist mit dabei, gibt auch einen kleinen regionalen Blog. Michael Mutzel, der Sportdirektor von Arminia Bielefeld, kommt. Thomas Helmer moderiert. Ich bin sehr gespannt. Aber wie gesagt, nur ein also, kleiner Tipp, wenn einer sagt, hab keinen Bock auf DFB-Pokal, der kann sich auch den Doppelpass live on Tour reinziehen.
Ja, also wenn ich nicht von Sport 1 nach Wolfsburg müsste, würde ich es mir ja schon überlegen, ob ich mir lieber einen Oliver Müller angucke, live auf der Bühne oder dann doch den BVB in Wolfsburg. Wie auch immer, ihr habt die Möglichkeit dazu, bestimmt auch Foto mit Olli zu machen oder ein Schwätzchen oder eine Unterschrift zusammen.
Ja, gibt's auch,
Er hat mir auch verraten, Unterschrift hat er geübt. Ja, ein Meet and Greet, ja, das klingt fantastisch. Da bin ich sehr gespannt, was du davon erzählst. Und wenn ihr, wie gesagt, in der Nähe seid, nichts wie hin.
Ne? In diesem Sinne.
Und damit viel Spaß, Olli, dir und euch eine gute oder eine, ja, aus BVB-Sicht bessere Woche.
Bis bald, macht's gut.
Ciao.